Radio 1 Medienmagazin mit Jörg Wagner.
Und ich wünsche vor allen Dingen guten Empfang weiterhin beim Medienmagazin noch bis 19 Uhr hier auf Radio 1, ein Programm des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Ich bin ja gelegentlich mal dann doch eingeladen zu diversen Podien und Diskussionsveranstaltungen. In dieser Woche war ich bei der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, weil sie mich interessierte mit der Schlagzeile Europa in den Medien, Medien in Europa. Das ist eine Gesprächsreihe, die zum dritten Mal stattfand. Diesmal unter einem etwas dann doch modifizierten Titel, alles durch die nationale Brille, Fragezeichen. Es wurde also die Identität der europäischen Medienöffentlichkeit mal hinterfragt. Empfinden wir uns eigentlich in den verschiedenen Ländern doch irgendwie auch durch die Medien gespiegelt als Europa oder klemmt es da immer noch, oder was heißt immer noch, ist das überhaupt nötig, dass man diesbezüglich eigene Identitäten in einer gesamteuropäischen Medienöffentlichkeit gespiegelt sehen muss? Es gab diverse Anregungen, natürlich auch mal so einen gesamteuropäischen Kanal zu gründen vom Bundespräsidenten Herrn Gauck. Das ist, wenn ich so sagen darf, eher dann doch Arte, aber das ist ein deutsch-französischer Kanal, sicherlich mit europäischer Ausrichtung. Euronews gibt es, Eurosport. Ja, aber das ist nicht so wirklich, dass wir denken, wir sind eine Familie, oder? Ich fragte im Anschluss der Diskussion einen der Gesprächsteilnehmer auf dem Podium. Er stellt sich selbst vor.
Ich bin Dr. Jens Lucht von der Universität Zürich, dort vom Forschungsinstitut Öffentlichkeit und Gesellschaft und bin Medien- und Politikwissenschaftler. Forschungsschwerpunkte sind Medien und politischer Prozess, europäische Öffentlichkeit und Medien und Populismus.
Nun hat man früher, also als ich angefangen habe, Radio zu machen, Europa als nicht sehr spannend empfunden, sondern das war ein theoretisches Gebilde, was man natürlich in den Medien gespiegelt gelegentlich mal wahrnahm. Aber mit der Krise des Euro und auch mit kriegerischen Konflikten drängen diese Themen ja auch in das Bewusstsein, selbst wenn man es nicht will, weil über die emotionale Schiene so etwas möglicherweise leichter zu vermitteln ist. Sie haben ja die These aufgestellt, Journalismus ist eigentlich dankbar, wenn man Krisen abbilden kann. Wie sehen Sie das in den letzten, Sie haben glaube ich 60 Jahre Publizistik analysiert, lässt sich das tatsächlich kontinuierlich festmachen, dass nur wir über Krisen interessiert sind?
Das lässt sich auf jeden Fall festmachen, gerade an der europäischen Integrationsgeschichte lässt sich das festmachen. Die Politikwissenschaft spricht ja vom permissiven Konsens, ein schweres Wort. Das heißt, das ging bis weit in die 80er Jahre hinein. Das heißt aber übersetzt eigentlich, Europa hat niemand interessiert. Also in der institutionellen Form, es lief relativ gut, die Wirtschaftsdaten waren gut. Jetzt fangen Konflikte an. Natürlich greifen Medienkonflikte auf, sie schaffen sie nicht selber. Aber jetzt fangen eben Verteilungskonflikte an. Jetzt kommt tatsächlich dieser Lackmustest, dass man sagt, so muss es mich jetzt interessieren, dass zum Beispiel in Griechenland jetzt da geholfen wird oder nicht, gebe ich da was Eigenes ab? Flüchtlingskrise, genau das Gleiche. Und in dem Moment fangen natürlich auch Medien an, sich für solche Konflikte zu interessieren. Medien sind natürlich vor allen Dingen an Konflikten interessiert, das ist eindeutig.
Aber dennoch nochmal gefragt, wenn man so die letzten Jahrzehnte zurückverfolgt, es gab ja immer Krisen. Also ich bin zum Beispiel groß geworden mit einem militärischen Griechenland. Ich habe eine Postkarte geschickt und wollte Mikis Theodorakis befreien. Also es gab ja schon so etwas wie ein Bewusstsein, dass alles mit allem zusammenhängt.
Naja, klar, aber es ging natürlich jetzt um die Frage auf Europa bezogen, auf das institutionelle Europa. Früher EG, heute EU. Da werden Sie lange suchen müssen in den 70er, 80er Jahren nach echten Krisen, was diese Institution Europa betrifft. Und das ist das Neue. Natürlich gab es früher Krisen. Das waren halt dann auch Krisen im Kalten Krieg zum Beispiel, ganz massiv. Das muss man auseinanderhalten. Auf der einen Seite Medien, die Konflikte natürlich in den Vordergrund ihrer Berichterstattung stellen. Das ist ja auch völlig richtig. Politische Konflikte müssen ja ausgehandelt werden. Und das Zweite eben, was ich vorhin schon sagte, dass wir jetzt eben seit ungefähr Griechenland-Krise schon vorher mit der weiteren Integration 2005, Maastricht 92, dass wir jetzt Hoheitsrechte abgegeben haben an diese Institution EU. Diese Institution kann direkt über das Leben der Bürger in Teilen mitentscheiden und wir jetzt noch weiter dazu kommen, dass eben jetzt auch abgegeben werden muss, innerhalb Europas Solidarität geübt werden muss. Und das ist das Neue und das ist natürlich auch ein gewisser Konflikt. Und darüber berichten natürlich Medien ganz massiv, was auch gar nicht schlecht ist, dass wir vielleicht danach auch über den anderen auch lernen und was erfahren und vielleicht es danach auch zu weiterer europäischen Integration kommt. Das kann nämlich auch die Folge von solchen Konflikten sein.
Das ist ja sowieso das Erstaunliche, dass man jetzt über griechische Politik mehr Bescheid weiß als vorher. Allerdings, warum ist das ein psychologisches Problem, dass wir Menschen, sagen wir mal, nur in existenzieller Not oder in vermeintlicher Konfliktlage uns für das Schicksal anderer interessieren? Hat das irgendwas Stammesgeschichtliches? Wissen Sie das?
Also ich bin erstmal kein Psychologe, aber ich bin da, es soll jetzt nicht zynisch klingen, aber ich glaube nicht, dass sich die deutsche Öffentlichkeit so sehr für die Griechen interessiert hat. Die deutsche Öffentlichkeit hat sich dafür interessiert, dass sie was abgeben muss. Und das ist, wir haben immer diese identitätspolitische Themen, das können Sie in jedem medienwissenschaftlichen Buch lesen, also wir und die anderen sind immer ganz wichtige und entscheidende Themen, über die Medien auch berichten, vor allem natürlich auch der Boulevard berichtet, aber dann auch andere Medien. Und bei dem letzten Konflikt, es ging ja natürlich auch darum, dass wir uns für die Griechen auch interessiert haben, wie sieht's da aus, aber das Hauptthema, wenn man ehrlich ist, in den deutschen Medien ist, helfen wir oder helfen wir nicht? Also es war schon mit der nationalstaatlichen Brille eben sehr stark gesehen, wollen wir was abgeben? Wollen wir Griechenland helfen? Von daher, wie gesagt, ich bin kein Psychologe, aber ob das jetzt so der Mensch in Not war, der uns da wirklich so interessiert hat oder unser eigenes, da tendiere ich doch eher zu letzterem.
Nun ist ja selten etwas monokausal. Inwieweit spielt denn tatsächlich auch die Globalisierung der Medien dabei eine Rolle? Also sprich durch das Internet, dass wir jetzt ja auch, wenn wir wollen, griechisches Fernsehen in echt sehen könnten, wenn wir es denn verstünden. Ist das messbar, dass dieser Effekt?
Das gibt es. Es gibt Daten. Also ich bin ja an der Universität Zürich zum Beispiel. Es gibt Daten zum Beispiel zur Nutzung von Schweizer Usern von Spiegel.de zum Beispiel. Die ist relativ hoch. Also das ist eine Informationsquelle, die genutzt wird. Aber das ist zwei Dinge dazu. Das ist erstens mal meistens eine Elitengeschichte im weitesten Sinne. Das sind also Leute, die entweder politisch interessiert sind, die Zeit dazu haben oder vielleicht auch beruflich das tun müssen. Und das Zweite ist bei dieser Online-Nutzung, dass man dann immer glaubt, dass sich dann danach diese Gegenöffentlichkeit gleich konstituiert und da so wahnsinnig viel passiert, da bin ich allerdings eher skeptisch. Prinzipiell aber absolut positive Sache, dass sich die Leute auch vermehrt informieren. Aber Sie haben das Problem in der Frage schon genannt. Kann ich halt eine griechische Zeitung lesen? Es gibt manche, die auf Englisch übersetzt sind. Das gibt's aber.
Na, Google hilft gelegentlich, um mal vielleicht.
Manchmal, das ist eben natürlich auch eines der Probleme. Aber prinzipiell ist das natürlich positiv zu sehen.
Woran arbeiten Sie jetzt aktuell?
Nein, aktuell arbeite ich eigentlich daran, und da sind wir auch bei dem Europa-Thema, an der Verbindung Medien und Populismus. Wir haben das Problem, oder gerade was den europäischen Integrationsprozess betrifft, aber auch Flüchtlingshilfe etc., dass wir seit circa 25 Jahren ein deutliches Anwachsen rechtspopulistischer Parteien vor allen Dingen in Europa haben, jüngst auch in Skandinavien, wenn Sie an die Schwedendemokraten oder die wahren Finnen oder ähnliches denken. Und den Ansatz, den wir im Moment bearbeiten, ist, inwiefern erodierende Medienqualität, also zurückgehende, schlechter werdende Medien, stärkere Boulevardisierung der Medienlandschaft in den Ländern diesem Populismus Vorschub leistet. Und da ist in der Tat einiges zu sehen. Ich arbeite, wie gesagt, in der Schweiz. Da ist es auch so, dass die Gratiszeitung, die jetzt wirklich keine besonders hohe Qualität hat, das ist in der Zwischenzeit die stärkste Tageszeitung der Schweiz, und zwar mit Abstand die stärkste Tageszeitung, wird auch im Internetbereich sehr stark genutzt. Und genau auch in solchen Medien haben auch Populisten sehr hohe Resonanz. Und Resonanz, das ist nicht der einzige Grund, aber Resonanz in Medien führt in der Regel auch oder ist mitursächlich für den Wahlerfolg von Parteien. Und das, glaube ich, da müssen wir sehr aufpassen. Eher auf Europa bezogen ist das eben Euroskeptizismus, der sich dann da durchsetzt, dass wir einfach nach wie vor versuchen, auch noch qualitätsvolle Medien eben zu haben. Das halte ich für sehr wichtig, auch für die Zukunft.
Ich glaube, Professor Imhoff, der leider jetzt verstorbene Professor, hatte auch diese These, da wo Qualitätszeitungen wegbrechen, wählt man in der Tendenz rechts, zumindest in der Schweiz. Lässt sich das in Europa tatsächlich also außerhalb der Schweiz beobachten?
Wir haben Anhaltspunkte. Ja. Wir haben jetzt jüngst ein Projekt genau abgeschlossen, wo wir geschaut haben, welche Zeitung oder welche Fernsehsendung sich entsprechend durchsetzen, öffentlichen Rundfunk ja oder nein. Wobei das nicht per se heißt, dass er besser ist, aber in aller Regel ist er besser als der private Rundfunk. Besser heißt eben informierter, auch Verständnis für die andere Seite zeigend, nicht schlagwortartig verkürzt, nicht vermischt mit Soft News und ähnlichen Dingen, sondern hier wirklich in den Versuch, Einordnungsleistungen auch für den Hörer oder Seher vorzunehmen. Und da kann man doch in sehr interessante Korrelationen sehen. Denken Sie an Österreich zum Beispiel mit der starken FPÖ. Da haben Sie eine ganz massive Boulevardisierung des Pressemarktes gehabt in den letzten 30 Jahren. Also das spielt schon eine deutliche Rolle. Das kann man natürlich nicht monokausal zeigen, aber es ist sehr viel an Plausibilität da, dass hier also der Verlust der Medienqualität in diesen Ländern tatsächlich Rechtspopulisten auch Vorschub leistet.
Dr. Jens Lucht, Sozial- und Medienwissenschaftler der Universität Zürich.